Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Heilige Maria, Sitz der Weisheit, bitte für uns. Heiliger Josef, Heilige Teresa von Avila,
bitte für uns.
All ihr Engel und Heiligen,
bitte für uns.
Inneres Beten nach Teresa von Avila. Ich habe so auch gar nicht so recht gewusst, warum ich gerade dieses Thema jetzt angegeben habe bei Martin für diese Tage. Aber auf einmal, so nach und nach, habe ich gemerkt, das ist genau ein richtiges Thema für uns alle. Wir haben ja schon viele Vorträge wahrscheinlich gehört über das Gebet, ob im Fernsehen oder im Radio, haben sicherlich viele von euch schon Exerzitien gemacht. Wer es noch nicht gemacht hat, macht es ja gerade eben. Und mit dem Gebet sind wir immer irgendwie konfrontiert, auch jeden Tag. Ich nehme mal an, dass keiner von euch nicht betet täglich, ja. Und das heißt also, beten ist etwas, was uns ständig begleitet. Nur die Frage ist immer, beten wir richtig oder falsch oder haben wir so eine Mischung? Und mir geht es darum, ein bisschen die Teresa herzuziehen, sozusagen als Lehrmeisterin für das richtige Beten. Teresa hat ja kein so einfaches Leben gehabt. Ich bringe mal so ein paar biografische Daten, die ich so auswendig weiß. 28. März 1515 geboren. Man kann sagen, vielleicht so ein bisschen aus dem Kleinadel gekommen. Interessant ist, dass ihr Großvater Jude war und auch noch dessen Brüder. Sie hat also einen jüdischen Hintergrund, hat übrigens dann die heilige Edith Stein nicht gewusst. Das ist mal später in der Forschung draufgekommen. Das hätte sie bestimmt noch mehr bewegt, weil Edith Stein ja über die Lektüre der Selbstbiografie der Teresa einen richtigen Flash bekommen hat, wie man sagt, einen Einbruch von der Gnade Gottes. Sie hat das Buch in einem Sitz mal gelesen, ganze Nacht durch, hat das Buch zugeklappt und gesagt, das ist die Wahrheit. Und so hat Edith Stein eine Freundin gefunden in Teresa von Avila, hat sich später dann auch sehr intensiv mit ihr auseinandergesetzt, hat auch einiges über sie veröffentlicht. Im Jahre 1922 auf 23 hat Edith Stein zum Beispiel zusammen mit ihrer leiblichen Schwester laut die Schriften der Teresa gelesen. Und die Schriften der Teresa, gleich mal hier hinzugefügt, sind nicht immer so ganz einfach. Ja, die Sprache ist ein bisschen, muss ich gleich hinweisen, nicht mehr so ganz modern, das ist ganz klar. Das heißt also, man muss sich ein bisschen anstrengen, aber es lohnt sich, wenn wir auch uns ein bisschen anstrengen, dass wir sozusagen nicht immer Fertigprodukte zu uns nehmen, sondern solche Schriften mal hernehmen, lesen, darüber nachdenken und es sozusagen auch kauen, was da auch für ein Saft drin ist. Teresa war eine Frau mit einem kühlen Kopf und einem feurigen Herzen. Das hat der heilige Charles de Foucault gesagt. Auch Charles de Foucault war sehr geprägt von der Teresa, hat auch ihre Schriften gelesen. Es sind noch viele andere Heilige natürlich, die sich mit ihr auseinandergesetzt haben. Und Teresa ist eben dann geboren als eines von 12 Kindern. Der Vater hatte eine Frau, die ist gestorben, mit der hatte er 2 Kinder und mit der zweiten Frau 10 Kinder. Teresa kommt also von der zweiten Frau und sie hat auch viele Brüder. Von den Brüdern der heiligen Teresa sind dann alle nach Südamerika gegangen. War ja dieser große Aufbruch, wir wissen das noch in dieser Zeit. Und die Teresa dachte, ja, das ist was Gutes, wenn jetzt der katholische Glaube in Südamerika ausgebreitet wird. Leider hat sich dann doch manches ein bisschen schlecht entwickelt und sie hörte dann davon und war ziemlich traurig darüber, wie sich ihre Landsleute teilweise daneben benommen haben, um das mal einfach auszudrücken. Auch hat sie sehr mitgenommen das Leben einiger ihrer Brüder. 2 ihrer Brüder hatten beispielsweise uneheliche Kinder. Und Einer ihrer Brüder war übrigens auch psychisch schwer krank, hat ihr auch immer viele Sorgen bereitet, um den hat sie sich gekümmert. Bloß mal so ein kleiner Blick in ihr Leben hinein. Also da lief nicht alles wunderbar und rosig, da könnte man noch viele Sachen erwähnen. Teresa ist dann ins Kloster gegangen, da war sie so ungefähr 20 Jahre alt und sie hat da ein Leben geführt, was gar nicht so toll war. Ja? Sie hat so mehr oder minder dahin gelebt und da möchte ich einfach Josef Ratzinger zitieren, Papst Benedikt, als Theologe hat er hier ein schönes Zitat gegeben, was es ganz gut ausdrückt. Teresa von Avila hatte vor ihrer Bekehrung ein durchaus modernes Kloster, in dem man die altmodische Ärgerlichkeit der Klausur längst großzügig und modern auslegte und Besuche nach Belieben empfing. Sie hatte ein modernes Kloster, in dem man die düstere Askese der alten Regel längst durch vernünftige Lebensformen ersetzt hatte, die dem Empfinden eines Menschen der beginnenden Neuzeit besser entsprachen. Sie hatte ein modernes Kloster, das weltoffen war und freundliche Kontakte nach allen Seiten hin ermöglichte. Aber als eines Tages die Nähe Christi sie innerlich getroffen hatte und die unerbittliche Wirklichkeit des Evangeliums losgelöst von allen beschönigenden Phrasen vor ihre Seele getreten war, empfand sie dieses Ganze als unerträgliche Flucht vor der Größe des eigentlichen Auftrags, als ein Ausweichen vor der geforderten Bekehrung, stand auf und bekehrte sich. Teresa hatte mit knapp 40 Jahren dann ein einschneidendes Erlebnis vor einem Bild des leidenden Heilands und auf einmal ist es sozusagen in ihr Herz gesprungen, dieses Bild, das Leiden unseres Herrn. Und von da an hat sie wirklich ihr Leben radikal geändert. Darauf hat Josef Ratzinger hier abgezielt. Und das ist natürlich etwas, was in unserem Leben vielleicht auch ähnlich ist. Ja? Wir leben als Christen manchmal so dahin. Wir richten uns ein bisschen ein, ja, in einem bestimmten Niveau oder auf einer bestimmten Ebene und es läuft dann auch so einigermaßen. Aber wenn wir uns sozusagen einrichten, wenn wir es gleichsam Gott nicht mehr die Möglichkeit geben, in diesem Sinne gesprochen, einzubrechen in unser Leben, wenn wir uns ein Stück weit von ihm fernhalten und sagen, so, das ist jetzt mein geistliches Programm, das bete ich, damit befasse ich mich und darüber hinaus braucht es nicht mehr, dann ist es natürlich gefährlich und zwar gefährlich dahin, dass ich halt dann nie eigentlich eine tiefere Erfahrung mit Gott haben kann, weil ich es sozusagen sage, bis hierher und nicht weiter. Ich sage das ja auch immer recht brutal, wenn du nicht heilig werden willst, ja, wenn du das nicht willst, das ist was anderes, ob ich es kann, oder das ist natürlich keine einfache Geschichte. Aber wenn ich das schon vorher sage, ich will das gar nicht, das ist was für andere, dann kann ich auch die Fülle Gottes sozusagen nicht erleben. Da kann ich keine richtige Liebesbeziehung haben. Das ist dann so eingerichtet wie in so einer Ehe, wo beide so ein bisschen nebeneinander herleben, wo man sich arrangiert. Du magst deinen Kaninchenzuchtverein und ich mache meine Yoga-Gruppe. Das sind so die Dinge, die man sich so einrichtet oft, ja. Und das ist halt die Gefahr. Und das dürfen wir nie tun. Ob wir jetzt im Kloster leben oder in welchem Stand wir auch immer sind oder verheiratet sind, sondern immer sagen, es gibt immer noch mehr. Es heißt also, es braucht in uns diese Sehnsucht auch nach dem Mehr, dass wir noch mehr von Gott erfahren. Und deswegen tun wir uns oft auch so schwer, läuft manchmal so einige so ein bisschen müde und trostlos und grau dahin, weil dieser Punkt nicht richtig betrachtet ist. Will ich wirklich die Fülle Gottes erfahren? Traue ich ihm wirklich zu, dass er alles auch mir geben kann, weil wir haben ja so unsere bestimmten Spielzeuge, sondern nächstes Mal, die wir gar nicht gerne hergeben, wo wir sozusagen das Glück suchen. Gibt es natürlich verschiedene Sachen, die kennt ihr alle, aber dass wir hier immer wieder etwas Gott zutrauen. Und das ist etwas, was Teresa sozusagen dann erlebt hat. Und es war ihr ein Anliegen, das dann zu verkünden. Und vor allem, wo konnte sie es? In erster Linie mit ihren Schwestern, mit denen sie konfrontiert war, natürlich. Und sie hat den Schwestern das sozusagen immer wieder, ich nenne es mal so, eingepeitscht im guten Sinne und gesagt, liebe Schwestern, wenn ihr wüsstet, und es kommt in ihren Schriften sehr stark zum Ausdruck, dieses einfach versuchen zu vermitteln, wenn ihr wüsstet, wer dieser Gott ist und was dieser Gott geben will. Und das schreibt sie da durchaus auch immer ein bisschen mit Humor und auch dann mit Spitzen. Ja. Teresa von Avila verbreitet immer so ein bisschen so Spitzen, wie man sagt. Sie hatte es, wie gesagt, nicht einfach. Am schwersten setzten ihr die Männer zu, wenn man so sagen will. Das ist bei den Frauen immer dasselbe, ja. Bei Männern umgedreht. Aber die Männer haben ihr zugesetzt, also das heißt die Theologen ihrer Zeit. Man muss das verstehen. Teresa hat hier etwas erkannt, von Gott bekommen, aber die damalige Auffassung war wirklich so, Frauen, die sollen Rosenkranz beten und am Spinnrocken stehen. Und Staat sein, sagt eine Frau, okay. Genau, also es reicht, wenn ihr Vater Unser betet und es reicht, wenn ihr Ave Maria betet. Ich sage es jetzt nur kurz, weil ich das nicht alles so ausführen kann. So war diese Situation wirklich. Können wir uns nur schlecht vorstellen jetzt, weil es hat sich doch viel geändert. Jetzt müssen die Männer Staat sein. Ne? Aber es ist halt damals so richtig gewesen. Ja? Und auf dem Hintergrund muss man auch ihre Schriften verstehen, wo sie dann sagt, das kann uns niemand nehmen. Das ist also etwas Großes, etwas Wunderbares. Und dafür gebe ich jetzt doch gleich mal noch ein Zitat. Das ist aus dem Weg der Vollkommenheit. Kapitel 35. So sagt sie dann zu ihren Schwestern, lasst euch nicht in Schrecken versetzen, Töchter, denn es ist ein Königsweg zum Himmel oder eine königliche Straße. Das innere Beten, sie spricht hier vom inneren Beten. Es ist ein Königsweg zum Himmel. Und man muss eben verstehen, in Spanien damals, da gab es noch keine Autobahnen, soweit ich weiß, und auch keine Autos, da gab es oft sehr schlechte Straßen oder eher Pfade. Und eine königliche Straße, das war also eine heutige Autobahn. Ja. Der hat also gesagt, das ist was ganz Großartiges, wenn wir auf diese Straße uns begeben. Auf ihm, auf diesem Königsweg, gewinnt man einen großen Schatz, bei dem es nichts bedeutet, wenn er unserer Meinung nach einen hohen Preis kostet. Die Zeit wird kommen, wo man erkennt, wie nichtig das alles ist angesichts eines so großen Lohnes. Teresa hat dann auch immer die Praxis im Blick. Sie ist sehr praktisch und bringt immer wieder Symbole aus dem Leben. Ein Symbol, das ihr sehr wichtig war, ist das Wasser. Und sie kommen darauf zu sprechen, dass Jesus einlädt, man soll zu ihm kommen, Ströme lebendigen Wassers werden aus ihm fließen. Und dann hat sie gesagt, und dieser Jesus, dieser Gott, der will wirklich, dass wir alle von diesem Wasser kosten. Das ist nicht nur einigen vorbehalten, in dem Fall vielleicht den Männern, sondern auch die Frauen. Und es war ja immer auch ein Anliegen zu schauen, wie Jesus mit den Frauen umgegangen ist. Die Stellen im Evangelium, Maria Magdalena, die blutflüssige Frau, Martha und so weiter. Das waren so ihre Lieblingsstellen, wo sie geschaut hat, wie ist Jesus mit denen umgegangen? Wie hat es, welche Gespräche gab es? Und dann ist sie drauf gekommen, oh, wie ist das jetzt ganz schlecht geworden in unserer Zeit, so kurz gesagt. Aber es ist für jeden. Inneres Beten ist also nicht etwas, was nur einigen wenigen vorbehalten ist. Teresa hat ja in Spanien gelebt und ein Büchlein, das dann zu ihren Lebzeiten herausgekommen ist, das hat sie auch ein bisschen geprägt. Das war ein Büchlein, das 1527 erschienen ist, eine Anleitung zum geistlichen Leben von einem Franziskaner. Manche haben den schon gehört, den Namen Francisco de Osuna hieß er, gestorben 1542. Das ist also so ein geistliches ABC, könnte man sagen. Und zu ihrer Zeit haben die Großen der spanischen Mystik, auch Johannes vom Kreuz dann, das wissen wir, dass sie mit ihm zusammen war auch dann später, entscheidende Impulse erhalten. Und Osuna spricht dann von drei Arten oder drei unterschiedlichen Formen des Betens. Auch das ist uns heute bekannt. Das geht also eigentlich auf ihn zurück. Da gibt es zum Ersten das mündliche Gebet. Das Zweite ist das Gebet des Herzens. Und das Dritte das innere oder geistliche Gebet. Wir sagen heute mündliches Gebet, betrachtendes Gebet, beschauliches Gebet. Das ist also so die klassische Definition. Und Teresa, eben war es ein Anliegen, dass man nicht stecken bleibt im mündlichen Gebet. Es ist auch immer mein Anliegen, das weiterzugeben, weil man sich eben sehr gut versklaven kann, auch was das Gebetsleben betrifft. Wenn man im mündlichen Gebet, ich sage es mal so, stecken bleibt, eine Summe von Gebeten spricht, dann ist doch die Gefahr da, dass man das nicht mehr vom Herzen tut. Und das merke ich ja oft selber, wenn ich das Stundengebet alleine bete und lasse mir da Zeit, dann ist die Zeit oft sehr schnell vorbei, wenn man mal Zwischenstopp hält. Ja. Meistens ist es so, der Priester betet sein Stundengebet und ist froh, wenn er dann einmal 10 Minuten Zeit hat, um dann die Lesehore zu schaffen. Aber dann ist oft auch die Gefahr da, dass keine tiefere Berührung mehr ist, wenn man so immer wieder vorgeht. Und das ist die Gefahr, hier in dieser Ebene eben stecken zu bleiben. Aus welchen Gründen auch immer, das kann ich jetzt nicht alles ausführen. Also mündliches Gebet. Und es ist ja auch klar, je größer die Liebe ist, ja, je größer unsere Liebe ist, auch zu einem Menschen, desto weniger Worte bedarf es dann auch. Das ist ganz logisch. Die Worte werden immer weniger. Je mehr ich Gott liebe, desto weniger Worte brauche ich auch. Ich weiß nicht, welche Heilige das war, das ist, finde ich, so genial. Eine Ordensschwester, eine Heilige, die hat mal gesagt, lieber Gott, auf Wiederschauen, ich gehe jetzt zum Stundengebet in den Chor. Das ist also so ausgedrückt ein bisschen, wo sie das auch gemerkt hat. Oft möchte man viel mehr in dieser stillen Einsamkeit verharren, oder Zweisamkeit genauer gesagt, und muss sich dann wieder aufmachen in das mündliche Gebet hinein. Wobei eben, und das ist dann das, was Teresa auch lehrt, dieses mündlichen Gebet auch von Innerlichkeit geprägt sein soll. Also unter mündliches Gebet verstehen wir eben all das, was ich gerade gesagt habe, Stundengebet oder bestimmte Andachtsübungen, Litaneien und so weiter. Der Ausdruck dann Gebet des Herzens oder auch, wenn man sagen kann, betrachtendes Gebet, das bedeutet, dass ich das Wort Gottes meditiere, dass ich auch die Glaubensgeheimnisse meditiere. Das heißt also, kleines Beispiel, ich glaube an Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, meinetwegen. Ja, dann kann ich, das beten wir ja häufig, dass ich dann einfach mal inne mache, der Schöpfer, was bedeutet das für mich, der Schöpfer des Himmels? Einfach so ein bisschen über die Dinge nachreflektiere. Oder auch, wenn man sagt, wir heißen Kinder Gottes und sind es, Vater unser, dass ich innehalte und sage, ja, was bedeutet es jetzt, Kind Gottes zu sein? Also, so ist es zu verstehen, betrachtendes Gebet, ein bisschen erwägen, was ich so bete. Geht noch eher eben über den Verstand. Und dann eben dieses innere Beten, das geschieht eben innen in unserem Herzen, ohne dass der Mund Worte formuliert. Es spricht hier nur unser Herz mit dem Herrn. Und in unserem Inneren bitten wir ihn um alles, was wir benötigen. So reden wir mit dem Herrn allein und wie im Verborgenen, wo niemand uns hören kann. Mich hat mal, das weiß ich noch, auch meine Frau gefragt, was ist denn überhaupt das innere Beten? Und das werde ich jetzt auch auflösen, diese Frage, wenn sich die auch mancher stellt, damit wir nicht abstrakt bleiben. Wie ist es zu verstehen? Es ist also so, inneres Beten ist nicht eine zusätzliche Gebetsform, ja? Sondern inneres Beten ist etwas, was jedes Beten begleiten soll. Ob es jetzt mündlich ist, betrachten, beschaulich. Es heißt also auch anders ausgedrückt, betet mit dem Herzen. Dass wir also beim Beten immer dabei sind, von innen raus. Und ich glaube, das kennt jeder, dass er häufig schon sich anklagen musste, auch in der Beichte. Ich war ja so zerstreut beim Beten. Ne? Wir beten und sind oft gar nicht dabei. Es sind bestimmt schon etliche tausend Vaterunser, die wir einfach so nebenher gebetet haben, ohne uns immer wieder bewusst zu machen, zu wem wir hier sprechen. So schreibt also Teresa, um sie nochmal hier zu zitieren. Bedenkt also, wenn ihr vor den Herrn tretet, wer der ist, zu dem ihr sprechen wollt oder zu dem ihr sprecht. Auf ihn allein muss all meine Aufmerksamkeit gerichtet sein. Das ist inneres Gebet, meine Töchter, versteht es doch bitte. Das ist also das Zitat. Ist uns alle klar, was das bedeutet, aber ich mach mal einen Stopp und sag's noch einmal. Bedenkt also, wenn ihr vor den Herrn tretet, wer der ist, zu dem ihr sprechen wollt. Wir müssen uns das immer wieder bewusst sein. Wer ist das, zu wem ich spreche? Und wenn wir anfangen zu beten, natürlich auch uns immer wieder bewusst machen, dass wir hier zu Gott sprechen. Das heißt also, der erste Schritt bei jedem Beten ist, ganz klassisch gesagt, die Vergegenwärtigung Gottes. Ich muss mir immer seiner Gegenwart bewusst machen. Und wir sind so schnell in der Gefahr, einfach so loszulegen. Und dann tut sich oft gar nichts in unserem Inneren. Aber wenn wir uns das bewusst machen, dass Gott gegenwärtig ist, auch jetzt, wenn wir jetzt so kurze Stille halten, sich bewusst machen, Gott ist wirklich gegenwärtig. Im Allgemeinen wissen wir das und das bestätigt auch jeder von euch, wird mir keiner widersprechen. Aber sich das nochmal konkret bewusst machen. Jetzt ist Gott wirklich gegenwärtig. Auf verschiedene Art und Weise natürlich. Also das war ein großes Anliegen für Teresa und zwar auf dem Hintergrund ihres eigenen Lebens, weil sie einfach auch so dahin gebetet hat. Und dann ist ihr das erstmal so richtig bewusst geworden. Mit wem spreche ich hier? Auf ihn allein muss all meine Aufmerksamkeit gerichtet sein. Hier sehen wir, also eine gewisse Anstrengung ist da schon vonnöten. Wir müssen schon immer Einsatz leisten. Wir wollen ja heute alles so fertig geliefert haben. Anstrengung ist nicht mehr das Wort, das uns so gerne über die Lippen kommt, was wir so gerne haben. Aber das braucht es. Die Aszese, wie das theologisch immer heißt, das ist etwas weit Vergessenes, weithin Vergessenes. Also diese Anstrengung muss einfach auch sein, dass ich mir beim Beten immer wieder bewusst mache, zu wem ich spreche und dass ich mich auf ihn hin sammle. Teresa spricht dann in der Seelenburg, vor allem in der zweiten Wohnung, vom Gebet der Sammlung. Sie also gibt diesen Hinweis, sich einfach Gott bewusst zu machen und alle Kräfte auf ihn hin zu sammeln. Das ist inneres Gebet, sagt sie. Meine Töchter, versteht es doch bitte. Also da kommt immer wieder häufig, wenn ihr das mal lest, dann den Weg der Vollkommenheit, solche Hinweise. Versteht es doch bitte. Also das heißt, wenn sie da zu ihnen gesprochen hat, dann hat es nicht so trocken dahergelabert, wenn man sagt, sondern sie hatte wirklich gesagt, versteht es doch bitte. Versteht es bitte. Habt ihr es verstanden? Also habt ihr es wirklich verstanden? Wir hören vieles, das geht rein und wieder raus in der Regel, aber es gibt sozusagen bestimmte Sätze, bestimmte Worte, die müssen sozusagen eingemeißelt sein in unser Inneres. Und dann wiederholt sie im gleichen Zusammenhang, inneres Beten heißt darüber nachdenken und sich bewusst machen, was wir beten, mit wem wir sprechen und wer wir sind. Drei Punkte. Was bete ich? Es ist auch wichtig, sich immer mal bewusst zu machen, was bete ich überhaupt? Wir beten so oft so dahin, aber sich das mal klar zu machen, was bete ich? Wofür habe ich heute Gott gebeten? Sich das immer wieder auch neu bewusst zu machen. Und dann, mit wem spreche ich? Also sie greift das nochmal auf und sich bewusst zu machen, wer wir sind. Ja? Das ist auch immer so eine Sache. Heute in der modernen Zeit, das sage ich immer wieder, wird es so weit verbreitet, dass wir sozusagen Gott auf Augenhöhe begegnen. Ja, das kennt ihr vielleicht so, wie soll ich sagen. Gott auf Augenhöhe begegnen. Das ist nie möglich, das müssen wir einfach anerkennen. Wir können Gott nie auf Augenhöhe begegnen. Er ist immer der ganz andere, der jeweils Größere. Das ist einfach auch gut, dass es diesen Größeren gibt. Wenn ich sage, wenn Gott nur noch sozusagen eine Art vollkommener Mensch ist, dann ist er mir zu wenig. Ja? Dann traue ich ihm nicht so viel zu. Einem Gott, diesem Gott dürfen wir alles zutrauen. Er hat alle Macht. Er ist ja, wie wir dann sagen, allmächtig. Ja? Und das ist doch eben auch immer wichtig zu bedenken, das ist der allmächtige Gott. Alles ist ihm möglich. Und dann kommt eben das auch bei Teresa heraus, denk dran, wer du bist, ja, immer, was auch für den modernen Menschen so schwierig ist, ich bin ein Geschöpf Gottes, ich bin geschaffen, ich bin abhängig, ja, ich bin abhängig von diesem Gott in allem. Wenn er mich jetzt nicht am Leben erhält oder euch, dann stehe ich da und bringe kein Wort mehr raus. Er bewirkt es, dass ich sprechen kann, er bewirkt es, dass ihr hören könnt, ganz klar. Und dieser Gott hat uns geschaffen. Und das hat einmal der heiligen Katharina von Siena so deutlich gesteckt. Ja, Jesus hat gesagt, Katharina, weißt du, wer du bist und wer ich bin? Du bist nichts. Und ich bin alles. Und dann, der moderne Mensch sagt dann, also das kann man jetzt doch gar nicht sagen, ich bin doch wer. Ja? Also wir tun uns da schwer anzuerkennen, dass wir nichts sind. Aber so ist es in den Augen Gottes. Einfach, weil es die Wahrheit ist. Weil er uns belebt. Ich sage ja immer wieder, wenn so schlaue Leute auftreten, du hast doch deine Intelligenz auch nicht wie einen Apfel vom Apfelbaum gepflückt, oder? Das ist uns doch gegeben. Das ist uns doch geschenkt. Und wir beziehen oft all diese Dinge auf uns selber, als ob wir etwas dafür getan haben oder was geleistet haben. Also, das müssen wir immer wieder verstehen, so sagt uns das Teresa von Avila. Wir wagen es, so sagt sie dann weiter, uns einem so großen Herrn zu nähern. Ein Vater unser, sagt sie dann weiter, oder sonst irgendein anderes beliebiges Gebet sprechen, nannten wir mündliches Gebet. Nun seht, was für eine miserable Musik wäre das mündliche Gebet, wenn ihm das innere Beten fehlen würde. Was für eine miserable Musik wäre das mündliche Gebet, wenn ihm das innere Beten fehlen würde. Man kann es also auch so ausdrücken. Inneres Beten bezeichnet bei Teresa von Avila den Anteil, den der Mensch in der Hinwendung zu Gott leistet. Es ist unser Anteil, den wir hier geben müssen. Wie ich vorhin sagte, Anstrengung. Ohne Anstrengung geht es einfach nicht. Wenn ich das jetzt nochmal zusammenfassen darf, das innere Gebet ist also bei Teresa keine Gebetsstufe, sondern eine alles Beten begründende und begleitende innere Haltung. Seine innere Haltung. Es geht also nicht um eine Gebetsart, sondern es geht hier um eine Gebetshaltung. Und diese Gebetshaltung soll innerlich sein. Sie soll von Herzen kommen. Es ist die auf Gott gerichtete Aufmerksamkeit, ein sich seine Gegenwart bewusst machen. Ich mache mir seine Gegenwart bewusst. Und wenn wir das immer wieder bedenken würden und öfter so handeln würden, dann bräuchten wir oft gar nicht so viele Worte. Da reicht oft sehr wenig. Und da bin ich erstaunt, wie Gott oft auch Erhörung von Gebeten schenkt, wenn das eben so geschieht. In einer Gebetsgruppe habe ich auch gesagt in den letzten Wochen, wisst ihr, was oft fehlt bei unseren Gebeten? Es ist die Empathie, ja? Das sich hineinfühlen in den anderen. Wenn wir sagen, im Gebetskreis, da sitzen 8 Leute, da sagt ja eine, Mensch, meine Tante, die ist an Krebs erkrankt, können wir jetzt für die beten? Ja? So läuft es halt ab. Da sagen sie, ja, freilich beten wir. Wie beten wir? Wir beten an Vater Unser. Und das meistens ohne große Anteilnahme. Ist halt gebetet, da kommt dann der Harald und sagt, ich habe nächste Woche schwere Prüfung, könnt ihr für mich beten. Dann beten wir wieder Vater Unser dafür. Und so läuft es oft ab. Ja? Ich will das jetzt nicht lächerlich machen, aber so sind die Realitäten. Aber wir sollten immer erst mal schauen. Jetzt kommt ein Mitglied des Gebetskreises, sagt, können wir für die Tante beten, für meine Tante, die hat es schwer. Und dann geht es eigentlich darum, dass man ein bisschen innehält, dass sich jeder dieses Gebetsanliegen zu eigen macht. Er sagt, okay, ich versuche mich jetzt in diese Tante hineinzuversetzen, empathisch. Was macht die jetzt durch? Wie geht's dir? Ein bisschen so hinein. Und dann auf einmal, wenn ich mich auf diese Person einlasse, die ich ja gar nicht einmal kennen muss, dann kommt in meinem Herzen was in Bewegung und dann kann ich sagen, Herr, ich bete jetzt für die Tante Frieda oder wie auch immer. Und dann geschieht etwas. Und so müssen wir vorwärts gehen oder immer weiterlaufen, dass wir in dieser Art und Weise beten. Und ich merke das selber, wenn ich das mache, da habe ich jetzt so ein paar Erlebnisse gehabt, wo ich wirklich für jemanden gebetet habe und dann kommt eine Rückmeldung, wunderbar, Gebet erhört. Und da ist das Geheimnis zu sehen. Und das sollten wir machen. Und das müssen wir eigentlich zugeben, wie wenig wir in dieser Art und Weise wirklich innerlich beten. Da müssen wir uns immer oft an die Brust klopfen. Also Gott braucht oft gar nicht so viele Worte, wie wir meinen. Wir haben dann irgendwo ein gutes Gefühl, ja, wenn wir stundenlang beten. Aber wenn man dann mal sein Beten reflektiert, dann muss man zugeben, naja, so richtig dabei war ich gar nicht. Ja. Hier, wenn man zu den Exerzitien kommt, ist meistens so, ich denke, vielleicht bin ich der Einzige, dem es so geht, ich bin dann in der Kirche, aber schon ein bisschen durcheinander, weil ich sozusagen immer schaue, ah ja, wer ist dieses Jahr wieder da, den ich schon kenne, ja? Und dann sind wir manchmal so schief, dass wir sozusagen immer wieder auf irgendwelche Menschen fixiert sind, ja? Und dann kommt die Person rein und dann, ach, die ist auch da, das ist schön. Und das sind lauter so kleine Prozesse, die ständig ablaufen. Und dann sind wir gar nicht richtig bei der Sache. Also, ihr habt es, glaube ich, jetzt gut begriffen. Und ich kann euch nur einladen, das so zu machen. Das war das Anliegen der Teresa. Ja? Ich sage immer so auch, entscheidend beim Beten ist nicht so sehr das eigentliche Gebet, sondern die Vorbereitung, das Sammeln, das auf Gott hin mich ausrichten. Wir müssen ja nicht immer etwas leisten. Natürlich kriegen wir Druck an der Arbeitsstelle, kriegen wir Druck von unseren Kindern und Enkelkindern, wenn man so sagen will. Aber bei Gott kriegen wir nie Druck. Und bei Gott ist es auch gut, wenn wir einfach mal da sind und auch sagen, Herr, jetzt war so viel los den ganzen Tag über, jetzt bin ich einfach mal da und bleib in deiner Gegenwart und schau dich jetzt einfach an. Und darum geht es ja dann, hat auch der Werner gesagt im ersten Vortrag, wir schauen oft viel zu viel auf die Missstände in unserem Leben, auf die Probleme, auf die Sorgen und schauen zu wenig Gott an. Auch beim Beten dann für jemanden, beim fürbittenden Gebet, da gehen wir hin und sagen, ich bete jetzt für X oder für Y und wir haben dann diese Person oft vor Augen, ja? Ist dann auch, wenn ich jetzt eine kranke Person vor Augen habe, zu stark und auf sie fixiert bin, dann kommt auch ein gewisses Leiden, ja, in mich hinein und dann ist eben die Gefahr groß, dass ich immer wieder auf diese Person und ihre Probleme fixiert bin. Mein Sohn ist drogensüchtig, mein Sohn ist alkoholkrank oder was auch immer und das habe ich ständig wie so einen riesen Block vor mir. Das reflektiere ich sozusagen Tag und Nacht. Die Folge ist, ich bin traurig, ich kann mich nicht mehr richtig erheben zu Gott, ich muss ihn in den Blick nehmen. Ich darf nicht sozusagen niederfallen und die Sorgen und Probleme anbeten, sondern es geht darum, Gott anzubeten. Immer wieder diesen Blick freizuschaufeln, sozusagen mal weg mit dem Ganzen, auf ihn hin und sich bewusst machen, er ist ja da. Und dann kommt eben der nächste Punkt oder ein Fehler, auch eine Fehlform, wenn ich das noch anführen darf, dass wir sozusagen Gott nicht viel zutrauen. Pater Kendenich hat es mal gesagt, in dieser modernen Zeit gibt es einen Mangel an praktischem Vorsehungsglauben. Das hat mir gut gefallen. Mangel an praktischem Vorsehungsglauben, also wirklich daran zu glauben, dass Gott die Fäden in der Hand hat. Dass Gott wirklich alles zum Besten führt, zum Guten führt. Auch durch alle Schwierigkeiten, die es natürlich auch gibt und Alltagsprobleme hindurch. Aber dass wir ihm das zutrauen. Und es fehlt uns oft in unseren Gebeten, wo wir dann auch so ein latentes Misstrauen in uns haben. Misstrauen auch schon da, dass wir einerseits Zweifel haben, ob Gott uns hört. Ja, das darf nicht sein. Gott hört uns, oder? Gott hört uns wirklich. Und wir zweifeln so dran. Und dann zweifeln wir auch, dass Gott Gebete erhört. Auch das ist oft nicht in uns drin. Dann zweifeln wir auch an unserem ewigen Heil. Ja? Wir haben oft keine Heilsgewissheit. Wenn du in den Himmel kommen willst, wenn du diesen großen Wunsch hast und bringst ihn Gott, meinst du, dass Gott dann hergeht und sagt, nee, du hast nur 520 Mal gesagt, dass du in den Himmel kommen willst, bei 1000 Mal hätte es geklappt. Und das fehlt uns oft. Wir brauchen eine gesunde Heilsgewissheit auch. Wir werden alle im Himmel sein. Und vielleicht gibt es dann den zweiten Teil dieses Vortrags da oben. Der wird dann besser sein. Aber das sind wichtige Dinge, wo wir schauen müssen, was läuft ein bisschen da verkehrt. Also, das innere Beten bedeutet eben, dass es eine Haltung ist. Diese Haltung brauchen wir. Man kann es auch ausdrücken mit einem Bild. Wenn ihr einen Baum habt, wir sind ja alle Bäume, ne? Jeder, wenn das ist immer schon Baum, haben wir gestern auch ein Baum-Theaterspiel gehabt, ein Bambus. Wir sind alle Bäume und wenn wir uns vorstellen, ein Baum mit vielen Ästen, dann die Äste als Gebetsformen bezeichnen, dann gibt es den einen Ast, das ist das geformte Beten, also mit einem Gebetstext, auswendig oder aus einem Buch, allein oder gemeinschaftlich. Dann gibt es noch einen Ast, das ist das liturgische Beten. Jede Form von Gottesdienst, die Eucharistiefeier, auch das Stundengebet. Wird mir manchmal auch immer wieder bewusst, wenn ich so einem Priester, als Priester am Altar stehe und bete das Hochgebet, dann sage ich so zwischendrin, du sprichst jetzt aber mit Gott, gell? Sprichst du wirklich mit Gott? Ja, es sind halt so Dinge, die abgehen, aber es ist für uns Priester immer wichtig, auch beim Hochgebet, wir sprechen mit Gott. Wir müssen ja die Leute anschauen, ob sich die schlecht benehmen oder so, sondern es geht wirklich darum, hier, auch hier in der Liturgie, ich spreche hier mit Gott. Und da müssen wir Priester uns anklagen. Wir machen oft so Dinge schon nebenher. Ne? Wir sind gar nicht bei dem eigentlichen Teil. Das ist auch immer ein Punkt, den wir uns mal in die Gewissenserforschung nehmen müssen. Liturgisches Beten ist auch Sprechen mit Gott. Dann gibt es natürlich als weiteren Ast das persönlich Stille oder auch das gemeinsame, frei formulierte Beten. Ne? Frei formuliertes Beten. Ist auch ein Aspekt, den wir so nach und nach manchmal unter Schmerzen lernen, ja? Dass wir das auch üben, frei formulieren. Wo kann ich das am besten üben? Daheim kann ich das am besten üben, in der Stille mal eben freie Gebete sprechen. Ohne Gebetbuch. Hat mal jemand gesagt, lieber Gott, zwischen mir und dir so viel Papier. Also, dass wir wirklich auch frei formulierte Gebete sprechen, dass wir das lernen. Ich denke immer dran, wenn ich mal im Gefängnis bin, das kann ja passieren, wir wissen, da kriege ich höchstwahrscheinlich nicht den Gebetsschatz mit und auch nicht das Stundenbuch oder eine Bibel. Da bleibt dann das, was wir geübt haben, was wir uns an Schätzen, in Anführungsstrichen, ein bisschen angesammelt haben, an natürlich in guter Weise fixierten, formulierten Gebeten, aber auch eben das, was ich sonst schon praktiziere. Und wenn ich das schon häufig praktiziere, dann kann ich auch im Gefängnis beten und bin nicht abhängig von etwas anderem. Übt es durchaus immer wieder ein. Man muss sich da überwinden. Ich bin ja da immer manchmal brutal, aber ich bin trotzdem, sage ich es jetzt, wenn jetzt so Gebetskreis sich trifft oder in einer Gruppe man ist und man betet frei, ja, dann gibt es wieder so von 10 Leuten 2, die meistens sprechen. Ne? Kennt ihr ja auch. Aber 8 sprechen nicht. Und dann sage ich, was ist die Ursache, dass du keine Fürbitte frei formulierst oder laut aussprichst? Dann sage ich, Stolz. Das ist der Stolz. Nämlich, ich traue mich nicht, weil ich mich nicht blamieren will. Und das muss man halt tun. Man muss sich auch mal blamieren. Man muss auch mal Mut haben, etwas Ungerades zu sagen. Was sagen die anderen? Was hatten die wieder für einen Schmann gebetet? Aber es macht nichts. Ja, das gehört dazu. Ja? Ihr versteht es? Also überwinden und eben einüben mal daheim. Also auch freie Gebete sprechen. Das sind ja oft nur Hilfen auch, die die Kirche gibt, das Rituale und viele andere, aber ich kann mich doch nicht darauf versteifen und das für das Nonplusultra halten. Ich kann doch mit Gott auch so sprechen und sagen, Jesus, schau her, da ist jetzt die Marianne und der geht so schlecht und dann bringe ich das ins Gebet. Und erstaunlich, Gott sagt wirklich, war gut gebetet. Okay, ihr habt es verstanden. Dann gibt es eben als weiteren Ast das betrachtende Beten, wo wir eben einen Text haben, meinetwegen, einen geistlichen Text von Heiligen oder aus der Bibel und einfach mal halten. Ja? Dass wir auch hier nicht meinen, wir müssen jetzt wieder gleich mal 10, 20 Seiten auf einmal lesen, sondern einen Teil lesen und darüber nachdenken. Dann das schweigende Beten. Wie ich das vorhin schon sagte, es ist auch oft sehr wichtig, gerade wenn ich so im Druck stehe, wenn ich so viel zu tun habe, da kann ich mich doch einfach auch vor Gott einfinden und da einfach da sein in meinem ganzen Elend. Und Jesus wird mich nicht verstoßen. Er sieht ja auch diesen guten Willen, dass ich eben bei ihm sein will. Ich könnte ja noch bei so vielen anderen sein, am Internet sitzen oder am Fernseher oder sonst was. Aber ich gehe zu ihm in diesem ganzen Elend. Und da wird Gott auch was tun. Gott schaut mich an und ich schaue ihn an. Ihr kennt diesen armen Bauern in Ars, wo der Pfarrer hingeht, was er denn tut. Gott schaut mich an, ich schaue ihn an. Schweigendes Beten. Und dann gibt es noch eine Form, wenn man so sagen will, einen Ast an diesem Baum, das rhythmische Beten. Eine Form, bei der bestimmte Gebetsworte wiederholend gesprochen werden. Ne? Meinetwegen das Jesusgebet. Kennt ihr ja auch. Das Jesusgebet ist auch bekannt. Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, Erbarme dich meiner, ich bete selber immer sehr gern, des Sünders. Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner, des Sünders. Und das Jesusgebet kann ich in der Form wieder umvariieren, ein bisschen umändern. Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich über Claudia. Erbarme dich über Peter. Und so kann ich auch beten. Dann kann ich diese Person ganz einfach in den Blick nehmen. Ich bekomme gesagt, da steht was an, schwierige Entscheidung oder ist eine Krankheit da. Und dann kann ich so beten für diese Person und ich habe keinen großen Druck. Denn das kann ich auch machen, wenn ich auf dem Weg zur Toilette bin oder in den Keller gehe, um ein Bier zu holen. Da kann ich so einfach beten. Und das ist wichtig, dass sozusagen das Beten hineinkommt in den Alltag, dass wir am Ende, am besten ist es ja so, wenn wir es gar nicht mehr merken, dass wir beten. Und es nimmt eben diesen Druck auch heraus aus uns, ja, wenn wir so Anliegen bekommen, weil jetzt mit E-Mails und so, da kriegt man ständig irgendwelche Gebetsanliegen gemailt, ja, und da sag ich immer, können die nicht selber beten? Also da kommt schon ganz schön was auf an Druck. Und es ist auf diese Art und Weise ist der Druck genommen und wir beten ja für den. Und dann habe ich eben vorhin gesagt, dann beten wir mit Empathie, Herr Jesus Christus. Das könnte er ausüben, ich denke gerade an eine Person und dann bete ich jetzt für sie gerade, erbarme dich ihre. Und das ist geschehen. Oder auch sehr einfach, Jesus, dein Wille geschehe mit X, mit Y. Ja, dein Wille geschehe. Das ist immer das Beste, dass der Wille Gottes mit jemandem geschieht. Gott will ja nie, dass jemand in die Hölle kommt, soweit ich das weiß, oder? Ja. Also, so ist es wichtig vorzugehen. Das sind also diese Äste, diese verschiedenen Gebetsformen. Und wenn wir jetzt diesen Baum vor uns haben, wenn ich jetzt der Baum bin, ich habe jetzt bloß links und rechts einen Ast, aber dann ist hier ein massiver Stamm, ja, und in diesen Stamm, da können wir draufschreiben, eben inneres Beten. Das ist es also, was es trifft, im Bild gesprochen. Wir schreiben das Wort inneres Beten in den Stamm- und Wurzelbereich. Also inneres Beten, zur Wiederholung, meint nicht eine weitere Gebetsform, jetzt muss ich das auch noch lernen, oder eine spezielle Gebetsart neben anderen. Es bildet also keinen weiteren Ast am Baum. Inneres Beten bezeichnet eigentlich das, was Beten erst zum Beten macht. Das heißt also, ich wende mich Gott ganz bewusst zu. Ich wende mich zu Gott hin. Das heißt, vom Ich zum Du. Das ist ja auch immer wichtig. Das Vaterunser ist ja auch ein Los vom Ich-Gebet. So habe ich das auch schon oft bezeichnet. Vaterunser, wenn ich bewusst bete und gut, dann vergesse ich mich immer mehr selbst. Wir beten ja nicht Vater meiner, sondern Vater unser. Und es ist auch eine Bekehrung damit verbunden, ja, dass ich mich wegkehre von meinen Anliegen zu den Anliegen Gottes. Das ist auch wichtig, dass wir nicht immer nur mit uns beschäftigt sind, sondern auch diese Weite kriegen, für die Anliegen Gottes beten. Das tun wir in den ersten drei Vaterunser bitten. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Hat mit mir gar nichts zu tun. Also, da heißt dann eben, ist mit verbunden, ich bin bereit auch umzukehren. Dein Wille soll geschehen und nicht meiner. Also, inneres Beten, ein Hinwenden vom Ich zum Du. An Gott denken, sich seiner Gegenwart bewusst machen. Zu Gott eben Du sagen und dieses Du Gott auch wirklich meinen, ja? Also es gibt, wie ich gesagt habe, verschiedene Gebetsformen und es ist keine zu verwerfen. Es hat alles seinen Platz und seinen Sinn. Auch das mündliche Gebet hat Sinn. Und wenn ich mündlich richtig bete, das heißt also, ihr habt es verstanden, innerlich bete, dann ist es auch großartig. So sagt dann die Teresa auch, man kann auch heilig werden, indem man nur das Vaterunser betet. Wenn wir das richtig tun würden, dann würden wir ganz große Fortschritte machen. So sagt es mal sinngemäß auch zu ihren Schwestern. Also mündliches Gebet muss immer vom Inneren eben gefüllt sein. Und ich persönlich bete durchaus gerne Litaneien, aber ich bete sie nicht so im klassischen Sinn, dass ich dann sage, jetzt bete ich die Litanei mit 30 Anrufungen oder 25, wie viel sie haben, sondern einfach auch mal einen sogenannten Break machen, einen Bruch und sagen, Jesus, Sohn des lebendigen Gottes, was auch immer, erbarme dich meiner. Also diese Anrufung immer wieder auch sich bewusst machen, was ist da auch ausgesagt. Maria, Arche des neuen Bundes in der lauretanischen Litanei. Mal drüber nachdenken, das ist auch eine schöne Anrufung. Bundeslade. Maria, die Jesus in sich trägt. Also auch für mich geht es darum, Jesus in mir zu tragen, sich das bewusst machen und diesen Jesus dann zu den anderen tragen wie Maria, die sich dann aufmacht ins Bergland von Judäa zu Elisabeth. Okay. Aber wenn eben dem Gebet das innere Beten fehlt, so fehlt ihm die Seele. Und dann werden wir natürlich an diese harten Worte Jesu auch erinnert, die er in Markus Evangelium sagt, 7,6. Er zitiert hier den Propheten Jesaja. Der Prophet Jesaja hatte recht mit dem, was er über euch Heuchler sagte. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, sein Herz aber ist weit weg von mir. Es ist sinnlos, wie sie mich verehren. Ihr kennt es, ja? Und das ist immer auch gut, sich dran zu erinnern. Ich mache das hin und wieder, wenn ich so bete, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, sage, ja, es ist nicht nur das Volk, ich auch. Also inneres Beten ist gleichsam die Seele des Gebetes. Und Thomas von Aquin sagt dann, das Gebet ist im eigentlichen Sinne die Betätigung der Religion. Und dann meint das innere Beten eigentlich, was die christliche Art, Mensch zu sein, ausmacht. Also der Christ, der wahre Christ, wenn man so sagen will, ist immer jener, der wirklich innerlich betet. Und wenn wir im Gebet stark sind, dann hat es natürlich auch Auswirkungen auf unser ganzes Leben. Denn wir stehen ja, und das brauche ich jetzt nicht ausführen, das ist jetzt ein bisschen langweilig fast, aber wir stehen ja in recht angefochtenen Zeiten. Ja? Wir Priester könnten da alle so unsere Klagelieder singen, wie viele Menschen sich jetzt sozusagen Schmutz aufgeladen haben durch verschiedenste Dinge, verschiedenste Praktiken, Stichwort Esoterik, Stichwort Okkultismus. Und dann auch die ganze Gesellschaft, wo ja eigentlich nur eines zählt, und das ist ja hier, ja? Das Geld, es geht ja fast alles ums Geld. Und in solchen Zeiten, wo wir so aufgewühlt sind durcheinander, wo wieder ein Prophet aufsteht und sagt, hier ist er und der andere, da ist er, wo ständig etwas Neues auf uns kommt, da müssen wir schauen, wie können wir da bestehen? Ja? Wollen wir Petitionen an die CDU-Politiker schreiben? Das können wir auch. Oder wollen wir schauen, was ist naheliegender? Nämlich, dass ich ein starker Beter bin, starker Beter werde oder Beterin dementsprechend. Da liegt eigentlich vieles drin begraben. Wenn wir richtig stark sind im Gebet, das heißt dann auch, dass wir richtig in Verbindung sind mit dem Herrn, dann brauchen wir vor dem, was vielleicht kommen mag, was ja gar nicht sein muss, dass es kommt, keine Angst zu haben. Und noch ein Hinweis auch, was mein Anliegen ist, ja. Es gibt so viele Schriften und so viele Offenbarungen und Visionen. Wir werden ja auch, glaube ich, morgen noch ein bisschen über diese Warnung sprechen. Ich will das wirklich nicht da auswälzen. Es ist auf jeden Fall so, dass das halt aufgedeckt ist in dem Punkt, dass das nichts Gescheites war. Aber so viele Menschen haben hier negative, schlechte Bindungen an diese Falschbotschaften. Aber die Warnung ist nicht die einzige falsche Botschaft, die uns erreicht, sondern es gibt noch viele andere. Ja? Und da müssen wir immer aufpassen. Und mir persönlich tut es richtig weh und auch leid, dass wir die Schriften derjenigen viel zu wenig hernehmen und zu Rate ziehen, wo wir wissen, da ist der volle Segen Gottes und der volle Segen der Kirche drauf. Das nehmen wir nicht. Das ist echt auch eine Sünde, dass ich das also sozusagen sage, das Brot, das du mir gibst, lieber Gott, das will ich nicht, das schmeckt mir nicht. Das ist wichtig, uns an diese Leute zu halten. Das ist Sicherheit. Und da gibt es noch viele andere natürlich, neben der Teresa. Aber Teresa zum Beispiel ist auch Kirchenlehrerin. 1970 im September zur Kirchenlehrerin ernannt worden, als erste Frau überhaupt in der Kirche. Ja. Das heißt also immer, und so geht's mir, habe ich auch mit Werner gesprochen beim Essen, und ihm geht's genauso. Wenn ich jetzt das lese, wenn ich jetzt die Teresa von Avila lese, wenn ich auf einmal, da geschieht etwas, da fühlt man sich wohl, da fühlt man sich rein, da fühlt man sich sicher, da fühlt man sich geführt und man spürt den Geist Gottes. Das merke ich persönlich immer, wenn ich einen Heiligen lese, egal was. Das ist ein Phänomen, weil ja da Gott aktiv ist. Gott sieht ja, dass ich einen Heiligen lese und sofort kommt sein Geist auch. Und dann nehme ich nicht was anderes her, wo ich sage, vielleicht ist es gut, vielleicht auch nicht. Da habe ich dann das reine Wasser. Und das ist dann nicht vermischt mit irgendwelchen Spezie oder Apfelschorle oder so. Also wirklich wichtig, da hinzuschauen. Ich kann euch das jetzt nicht einhämmern, ja, wie, weiß ich, brutal. Aber es ist ein Anliegen, und ich glaube, ich spreche für die Seelsorger hier, die da sind auch. Es ist uns immer ein Anliegen, weil wir das ständig in der Seelsorge mitbekommen, wie Leute sich Schädigungen einhandeln, weil sie falsche Schriften lesen, falsche Offenbarungen und Prophezeiungen hernehmen. Das kann mündlicher Art sein, wo jemand spricht. Es kann aber auch eben schriftlicher Art sein. Und da müssen wir sehr vorsichtig sein, weil wir in diesen Zeiten sind, wo so viele unterwegs sind, die uns eigentlich vom Weg abbringen. Und es ist auch eine Sache des Gehorsams, ja. Ich weiß schon immer, viele Leute sagen, ach, wenn dann die Bischöfe mal gehorsam wären dem Papst gegenüber, ja. Und dann andere sagen, wenn dann die Priester den Bischöfen gegenüber gehorsam wären. Der Bischof Elmer hätte sich bestimmt auch gefreut, wenn die Priester gehorsamer wären. Aber es ist auch so, wenn auch die Gläubigen auf den Priestern gehorsamer wären, da wäre auch schon mal was gegeben. Und eben nicht immer den eigenen Vogel für den Heiligen Geist halten, sondern sich da wirklich, wirklich befragen. Ja? Und auch drauf hören. Weil Jesus war gehorsam dem Vater gegenüber bis zum Tod am Kreuz. Meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. Ja? Jesus hat uns das eben vorgelebt, dieser Gehorsam. Und manchmal, das bekomme ich auch immer wieder gefragt, ja, diese Person, die betet so viel und trotzdem diese vielen Leiden und Schwierigkeiten. Und dann sage ich, ja, der Punkt ist oft, dass sie ungehorsam ist. Ja? Sie tut nur das, was sie für gut und richtig hält. Das ist der Punkt. Und manchmal können wir dann viel machen für Gott, auch sehr wohlwollend. Und da kann ich nur staunen, was manche Leute an Opfern auf sich nehmen. Aber dieser Punkt, der ist dann oft verdeckt. Der Gehorsam ist entscheidend. Es ist sehr wichtig, dass wir immer schauen, dass wir im Gehorsam leben. Dass wir uns auch unterstellen. Stichwort geistlicher Begleiter, Seelenführer. Ist auch klar, ich rede mich auch leicht, sagen Sie vielleicht, gibt es so wenig gute. Ja, aber wenn Sie richtig beten, drum kriegen Sie denn schon. Teresa von Avila hat dem in dieser Hinsicht auch empfohlen, wer einen geistlichen Führer oder Begleiter haben möchte, möge bitte zum heiligen Josef beten und er wird ihm den zuführen. Teresa von Avila war ja eine große Josefsverehrerin, wie ihr vielleicht auch schon wisst. Also, inneres Beten, das ist etwas ganz Einfaches. Jeder kann es schon und jeder praktiziert es schon auch ein Stück weit. Aber es ist eben wichtig, dass wir nicht nur 10% unserer Gebetszeit innerlich beten, sondern 100%. Ja? Und das wollt ihr doch alle. Ist jemand dagegen? Melde sich. In dem Sinne, wir wollen 100%ig mit dem Herzen beten und schließen ab mit einem Gebet. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir hier sein dürfen. Wir danken dir für deine Gegenwart. Wir danken dir für deine Nähe. Wir danken dir, dass wir deine Kinder sind. Vater, lass uns immer mehr erkennen, wer du bist und wer wir sind. Und Vater, wir bitten dich jetzt von Herzen, schenke uns allen die Gnade des Gebetes, dass wir stark sind im Gebet und damit auch stark verbunden mit dir und dem ganzen himmlischen Hof. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.